Sie beschreiben im Buch ganz persönliche Geschichten aus ihrer Kindheit, aus der Jugend und dem Erwachsenenalter. Wie ist das, diese persönlichen, auch zum Teil sehr intimen Geschichten nun in einem Buch zu veröffentlichen?
Es ist für mich natürlich immer eine zentrale Frage gewesen bei diesem Buchprojekt. Und ich bin ja investigativer Journalist und konzentriere mich ganz oft auf Dokumente, die ich einsehe und dann beschreibe und Fakten, die ich dann auch irgendwie aufdrösele. Und hatte aber dieses Buchprojekt schon seit etwas länger quasi im Hinterkopf. Und meine Literaturagentin hat mir dann ganz am Anfang gesagt, das ist ganz toll, aber du bist ein seriöser Journalist und deswegen müssen wir aufpassen, was in welcher Sprache dann vorkommt. Und da hat meine Agentin recht. Und gleichzeitig ist mir auch sehr bewusst als Autor, dass ich natürlich die Leute nicht langweilen möchte. Also die unterhaltsame Verpackung von Informationen, von Reportagen, von Evidenzen ist mir total wichtig. Und so helfen mir genau diese kleinen Szenen, diese Anekdoten auch aus meiner persönlichen Perspektive sehr, hoffentlich ein breites Publikum anzusprechen und darauf aufmerksam zu machen, dass es zum Beispiel queer-feministische Kämpfe in der Region in Nordafrika gibt, von denen wir hier in Deutschland zum Beispiel auch lernen können. Und so kam, glaube ich, auch diese Mischung aus Reportage und aus persönlichen Anekdoten zustande.
Unterhaltsam ist auch eine Geschichte, die Sie ganz am Anfang vom Buch erzählen, und zwar vom Kondomkauf, die man in nordafrikanischen Ländern in der Apotheke bekommt. Und Sie erzählen dann, wie Sie dabei in Tunesien vom Apotheker gefragt werden, ob Sie denn verheiratet seien. Welche Rolle spielt denn die Ehe oder außerehelicher Sex?
Das ist eine sehr große Frage, die sehr, sehr viele Menschen in der Region betrifft und umtreibt. Und in vielen Ländern ist außerehelicher Sex einerseits verboten und andererseits Alltag. Also die Leute lassen sich auch Dinge dann nicht verbieten in der Praxis von Tag zu Tag. Und so gibt es natürlich sehr, sehr viele konservative Menschen, die sagen, eher muss sein, um Sex zu haben, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, vor allen Dingen in den Städten, die das lockerer sehen. Und so gibt es, glaube ich, in allen Gesellschaften in Nordafrika einen großen Streit, wie damit umgegangen werden soll. Der Streit bezieht sich auf so vorislamische Traditionen, wo das ja sehr, sehr liberal war schon immer, glaube ich, in Nordafrika und manchmal halt auf sehr orthodox, konservative, erzkonservative Auslegung von Glauben und heiligen Texten, die aber für sehr viele Menschen dann vielleicht eine untergeordnete Rolle auch spielen. Und diese kleine Anekdote aus Tunis ist, dass ein Apotheker, also ein Salafist, der, als ich dort Kondome kaufen wollte, mich dann halt frech fragt, so nach der Heiratsurkunde, und ich mache dann noch einen Witz und er meint es aber ernst. Und dann habe ich mich aber so trotzig, wie ich bin, entschieden, da unbedingt gewinnen zu müssen. Und dann habe ich sehr viele Scheine, also Geldscheine rausgeholt, und dann ist er auch weich geworden, weil Geld ist wichtiger als Glaube in dem Fall, und da hat er mir natürlich die Kondome verkauft. Und das zeigt aber so ein bisschen, wie genau über diese Themen verhandelt wird in der Region. Ein Jahr später, das beschreibe ich dann im selben Kapitel, bin ich bei einem salafistischen Apotheker in Oran in Algerien, und der sieht dann so aus, als würde ich wieder lange Diskussionen führen müssen, entpuppt sich aber als so offener, sexpositiver, guter, ja, Verkäufer, der mir noch das Gleitgel noch verkaufen möchte, das sehr, sehr teuer gewesen ist. Und so geht es auch darum, immer sich auf die Leute einzulassen, mit denen man zu tun hat, und da zu versuchen, in einen Dialog zu kommen, um zu schauen, wie ticken die überhaupt, was ist für die irgendwie Priorität.
Ja, Sie räumen im Buch auch eben genau mit diesen Grenzen, die man vielleicht auch eben, wenn man in Deutschland lebt, so im Kopf hat, sehr auf. Und ich würde noch mal gern bei dem Thema Ehe bleiben. Wie werden denn diese Grenzen um Ehe, also dieser Druck einerseits, eine klassische Hetero-Ehe zu führen, wie wird mit diesen Grenzen auch gespielt? Wie werden die auch umgangen?
Also die werden in verschiedensten Arten umgangen. Es kommt immer darauf an, in welcher Position und Situation man ist. Also es gibt dann tatsächlich Menschen, die aufgrund von familiären Druck zum Beispiel dann plötzlich in so einer Ehe landen und unglücklich sind. Und FeministInnen zum Beispiel in Tunesien oder in Marokko haben jahrzehntelang gekämpft, um die Rechte vor allen Dingen von Frauen zu stärken, damit man sich scheiden lassen kann. Und das ist ein gutes Beispiel, wo man auch die Situation in Deutschland mit betrachten kann. Scheiden in Marokko, also sich scheiden lassen, ist so viel einfacher als in Deutschland. In Deutschland muss man ja ein Jahr noch warten, bis das Gericht sagt, okay, jetzt ist es wirklich nicht mehr zu retten. Und in Marokko ist es mittlerweile sehr, sehr einfach, wenn eine Frau zum Beispiel in einer Ehe feststeckt, wo der Partner auch Gewalt anwendet, egal welcher Art, haben da sehr viele Feministinnen dafür gesorgt, dass es rein rechtlich betrachtet einfacher ist, sich zu lösen. Da kommen natürlich sozioökonomische Fragen zum Beispiel dazu und andere wichtige Punkte. Aber das zeigt, wie man sich auch aus dieser heteronormativen Imagination von Glück in einer Ehe irgendwie befreien kann. Und sehr, sehr viele queere Menschen entkoppeln sich mittlerweile auch von diesen Ansichten, dass man möglichst in Vater-Mutter-Kind-Konstellationen leben muss. Viele, viele Modelle, die natürlich jetzt nicht im Sinne von Regenbogenfamilie und es gibt Ehe für alle verpackt sind, aber es gibt so Öffentlichkeiten, wo Menschen sich einfach ihre eigenen Lebenskonzepte mittlerweile auch erarbeiten und durchsetzen und dafür kämpfen, dass es auch normalisiert wird. Und es ist aber auch im Kleinen immer so eine ganz nervige Sache in der Region, weil ich beschreibe zum Beispiel, wie ich dann ein Croissant kaufen will und ich bin ja eine Einzelperson und habe mal eins gekauft und der Verkäufer guckt mich so an und sagt, wie nur eins, hast du keine Familie? Und ich denke, ich möchte einfach nur ein Croissant kaufen. Aber da ploppt es natürlich auch wieder auf, wie etabliert heteronormative Ansichten. Und das nicht nur in Nordafrika, das ist ja auch in anderen Gesellschaften, auch in Deutschland zum Beispiel ist es sehr oft der Fall, wie etabliert diese Ansichten sind und wie vor allen Dingen queere Minderheiten, aber auch viele emanzipierte andere Menschen dagegen ankämpfen.
Sie beleuchten im Buch ganz viele unterschiedliche Sphären von Sexualität und räumen damit auch mit rassistischen Vorurteilen auf. Ihre bisherigen Bücher behandeln Rassismus, Weißsein und Antirassismus. Ist Sexualität da jetzt ein ganz neues Thema oder gibt es da vielleicht auch Verbindungen zwischen Sexualität und Rassismus?
Es gibt auf jeden Fall Verbindungen und in meinem zweiten Buch, Der weiße Fleck, habe ich ein ganzes Kapitel, wo ich anhand von rassistischer Pornografie zeige, wie wirkmächtig eigentlich rassistische Ideologien sind, dass sie auch das sexuelle Begehren von Menschen sogar beeinflussen, also was sehr, sehr Persönliches, was man eigentlich nicht so einfach ein- und ausschalten kann. Und daran anknüpfend wollte ich einfach, nachdem ich die sogenannte weiße Mehrheitsgesellschaft in Deutschland und in Europa kritisch betrachtet habe, wollte ich einmal die Perspektive umdrehen und die vermeintlich anderen einfach einmal betrachten. Und weil ich mich in Nordafrika auskenne, ich bin dort zu einem großen Teil aufgewachsen als Kind und war in den vergangenen 15 Jahren sehr, sehr oft als Reporter in Nordafrika unterwegs, habe ich mir gedacht, dass ich einmal die vermeintlich anderen zu Wort kommen lassen möchte in einem Buch und zwar auch in extenso. Und die Frage war, wie kann man ein breites Publikum dafür begeistern, hoffentlich, und interessieren, sich genau mit dieser Region und der Lebensrealität der Menschen auseinanderzusetzen. Und da ist Sexualität und Körperlichkeit eine Möglichkeit, eine Brücke, sehr viele Dinge zu thematisieren, weil wir sind als Menschen ein bisschen immer voyeuristisch veranlagt und wir mögen es vielleicht, glaube ich, im Schlafzimmer so ein bisschen zu gucken, wie das da läuft. Und mir ist es aber wichtig, so viele Dinge zu thematisieren. Queer-feministische Kämpfe, Kolonialismus, postkoloniale Strukturen, Tourismus und welche Probleme das mit sich bringt. Und so versuche ich in den vielen Kapiteln verschiedene Themen auch mit diesen Anekdoten, diesen Reportagen und dann auch vielen hoffentlich Informationen, die untergemischt sind, diesen hoffentlich unterhaltsamen Texten dann auch anzubieten, damit alle, die sich natürlich dafür interessieren, auch über die Region informieren können.
Ich finde, dass es im Buch so eine ganz interessante Balance gibt zwischen witzigem und skurrilem auch zum Teil und dann wieder schlimmen Geschichten. Also Sie schreiben einmal in einem Kapitel vom Gleitgel, das dann am Ende empfohlen wird, das doch den Sex dann besser machen würde. Und in der nächsten Geschichte schreiben Sie dann über das Schicksal von einer jungen Frau, die als Dienstmädchen arbeitet und von einem Mitglied der Familie, für die sie da arbeitet, vergewaltigt wird und dann ungewollt schwanger wird. Wie war das so, diese Balance auch zu suchen in den Geschichten zwischen einerseits ernsten Dingen und auch wieder witzigem?
Also für mich als Autor ist es natürlich ein Wechselbad der Gefühle. Und ich hatte jetzt neulich erst vor kurzem meine Buchpremiere und da von lautes Gackern und Lachen bis zu wirklich Tränen gab es da wirklich auf der Bühne und im Publikum alles. Und für mich ist es total wichtig, einerseits, wie gesagt, unterhaltsam zu erzählen und auch Humor zu anzubieten, zumindest ob das funktioniert, das müssen dann die LeserInnen entscheiden, und andererseits aber auch gar nichts zu romantisieren. Es gibt diese queer-feministischen Kämpfe, es gibt das universelle Patriarchat einfach, das vor allen Dingen ganz viele Frauen einfach unter Druck setzt und mit Gewalt begegnet. Und es gibt die Staaten, die staatlichen autoritären Regime, die Queers unterdrücken und unterdrücken wollen. Und das ist für mich ein Anliegen, natürlich da auch nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen abzubilden, sondern einfach zu sagen, was ist, also abzubilden, wie die Lebensrealität der Menschen da aussieht. Und es gibt halt diese frauenfeindlichen, sexistischen Strukturen, die es zulassen, dass genau zum Beispiel die Geschichte mit der Bediensteten, die vergewaltigt wird, über Jahre vergewaltigt wird und dann ungewollt schwanger wird, dass diese Geschichten existieren. Und gleichzeitig ist es mir ein Anliegen, auch die Kämpfe, um genau diese Menschen, diese Betroffenen zu empowern, abzubilden. Und so ist, glaube ich, im Buch oder hoffe ich im Buch so ein diverses Bild entstanden von der Region, die ja von deutscher Perspektive aus betrachtet sehr oft mit Stereotypen belegt wird. Und die Wahrheit ist einfach viel komplexer. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns über den Tellerrand hinaus genau mit diesen Wahrheiten und Lebensrealitäten auch auseinandersetzen.
Sie haben gerade von den feministischen Kämpfen gesprochen und Sie erzählen im Buch von feministischen, selbstbestimmten Frauen, von der queeren Tante, von den Ratschlägen ihrer Mutter und auch von einer Ex-Freundin, die für gute Noten bereit war, sehr weit zu gehen. Und das geht ja ziemlich ins Gegenteil von dem, wie in Deutschland über, ich sage jetzt mal, die pauschal unterdrückte Muslima oder 1001 Nacht gesprochen wird. Welches andere Bild von islamischen Frauen und Muslima wollten Sie auch den LeserInnen da zeigen?
Also ich glaube, es ist wichtig, erstmal festzustellen, dass Islam Anarchie bedeutet. Also es gibt nicht den Islam, es gibt so viele verschiedene Praxen und so viele verschiedene Spielarten. Und deswegen gibt es auch nicht die muslimische Frau. Und das ist immer so ein bisschen Denkarbeit, das darzustellen und das auch zu diskutieren. Aber das ist nun mal so, dass es sehr auch divers ist, wenn wir über MuslimInnen sprechen. Und aus deutscher Perspektive, vor allen Dingen der weiße Feminismus in Person von Leuten wie Alice Schwarzer oder Ira Emmer zum Beispiel, die stellen das ja so dar, dass man die muslimische Frau immer retten muss. Und das ist ja auch eigentlich Käse, sag ich jetzt mal ein bisschen diplomatisch formuliert. Und ich wollte einfach auch die Lebensrealität und die Kämpfe von so vielen Frauen in der Region abbilden, die überhaupt nicht darauf warten, dass irgendwelche Ali Schwarzer sie retten, sondern die schon seit Ewigkeiten für ihre Rechte einstehen und gegen das universelle Patriarchat auch ankämpfen. Und so ist es, glaube ich, für mich total wichtig auch gewesen, die verschiedenen Frauenbiografien in meinem Umfeld, also meine lesbische Tante zum Beispiel oder meine sehr aufmüpfige Mutter oder meine erste Freundin, die wirklich auch für alles getan hat, um das zu bekommen, was sie haben wollte, also diese Biografien abzubilden, um auch zu zeigen, dass es eben eine feministische Wissensproduktion gibt, die auf diese eurozentrischen Perspektiven verzichten kann. Ich zitiere in extenso die Soziologin Fatema Melnissi im Buch. Das ist eine der wichtigsten Soziologinnen und Feministinnen aus meiner Perspektive, meiner Sicht überhaupt in der feministischen Forschung. Aber die ist fast unbekannt in deutschen Diskursen, in französischen, englischsprachigen Diskursen dann wieder nicht. Und es hat mich immer gewundert, warum man da nicht dieses Wissen auch abschöpft. Und so ist es mir auch immer ein Anliegen, dass ich die genuin lokalen und regionalen Perspektiven auf Feminismus, auf Queerness einfach zu Wort kommen lasse und sage, hey, vielleicht ist es andersrum. Vielleicht kann man von Feministinnen lernen, die im Kontext von autoritären Regimen für ihre Rechte kämpfen, weil das ist viel, viel schwieriger, als wenn man ganz gemütlich in Köln sitzt und ohne sich zu informieren über andere oder vermeintlich andere einfach Fantasien verbreitet.
Ja, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Fantasie auf jeden Fall angeregt wurde durch Ihr Buch. Eine Geschichte,
das fand ich wirklich sehr.
Ja, ich glaube, die Geschichte, die mir wirklich so, wenn ich jetzt so zurückdenke an das Lesen, wirklich so am deutlichsten im Kopf geblieben ist, ist wirklich die Geschichte von den Schwanzvergleichen. Das hat wirklich so mein Weltbild so sehr krass, so sehr krass irgendwie gesprengt.
Ja. Was die Jungs halt machen, wenn die Jungs nach dem Sportunterricht irgendwie unter sich sind. Aber das ist natürlich auch so, glaube ich, das Brechen mit Stereotypen, weil es wird entweder dargestellt, dass in dem Fall nordafrikanische Männer gar keinen Sex haben, weil die sind alle prüde, oder sie werden hypersexualisiert. Und in dieser kleinen Episode, wo wir jetzt, glaube ich, einen Cliffhanger einbauen, da müssen die Leute dann vielleicht ins Buch schauen, aber in dieser kleinen Episode wird es, glaube ich, ganz deutlich, dass das nicht anders ist als eine deutsche Pubertät. Mir wurde dann auch ganz oft erzählt, dass 14-, 15-Jährige auch anderswo natürlich auch ihren Körper entdecken und dann mit ihren Gleichaltrigen darüber sprechen. Und das ist dann für mich dann auch eine Möglichkeit, Völkerverständigung so ein bisschen anzubieten, dass es dann doch nicht so weit voneinander quasi liegt, wie wir als Menschen einfach auch ticken.